Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lennart Pyritz herzlich willkommen. Wir schauen heute raus aufs Meer, genauer darauf, wie sich die Interessenkonflikte auf Nord- und Ostsee immer weiter zuspitzen zwischen Schiffsverkehr, Offshore-Windparks und CO2-Speicherung. Außerdem zoomen wir auf das Erbgut von Säugetieren. Dort gibt es spezifische Muster, an der sich die maximale Lebensspanne einer Art ablesen lässt. Aber zuerst blicken wir 11 Millionen Jahre zurück. Denn zu dieser Zeit lebte dort, wo heute Süddeutschland ist, eine bislang unbekannte Menschenaffenart. Das schreibt ein Forschungsteam im Fachmagazin PLOS ONE anhand von Fossilien, die in einer Tongrube entdeckt wurden. Der Fund bedeutet auch, damals lebten wohl mehrere Menschenaffenspezies gleichzeitig in der Region. Michael Stang hat sich auf Spurensuche begeben.
Ausgrabungen in der Hammerschmiede haben gefühlt etwas von Angeln im Aquarium. Diesen Eindruck erweckt zumindest die große Zahl an Funden, die in den vergangenen Jahren in den 11,6 Millionen Jahre alten Schichten der Tongrube entdeckt wurden. Nun präsentiert Paläontologin Madeleine Böhme von der Universität Tübingen zusammen mit ihrem internationalen Team drei neue Fossilien aus der Ausgrabungsstätte.
Wir haben einen oberen Backenzahn, einen unteren Vorbackenzahn und eine Kniescheibe. Die Größe dieser Fossilien ist schon mal außergewöhnlich, denn sie ist sehr, sehr gering. Das hat uns am Anfang schon zu der Überlegung geführt, dass wir hier eine neue Primatenart haben. Dass es aber ein Menschenaffe ist, das war von Anfang an erstmal nicht so klar.
Doch nach der Analyse von Zahnschmelz und Zahnkronen und dem Einsatz eines Computertomographen war das Team sicher. Die Fossilien gehören zu einer bislang unbekannten Menschenaffenart. Sie erhielt den Namen Buronius Manfred Schmidi.
Bei den heute lebenden Menschenaffen wissen wir, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Zahngröße und Körpermasse auf der einen Seite, aber auch die Kniescheibe steht in einem gewissen Zusammenhang zur Körpergröße. Und wenn wir uns die Größen der Zähne und der Kniescheibe anschauen, dann stimmen sie am besten mit dem lebenden Siamang, das ist eine kleine Gibbonart aus Südostasien, überein. Und das ist etwa unsere Abschätzung. Natürlich haben diese 10 Kilogramm eine gewisse Unsicherheit, also da gibt es also plus minus sicherlich 1, 2, 3 Kilogramm, aber das ist etwa eine Orientierung.
Mit 10 Kilogramm Lebendgewicht wären diese Tiere die kleinsten bislang bekannten Menschenaffen. Sie waren auch deutlich kleiner als Vertreter von Danuvius, einer anderen Menschenaffenart, deren Fossilien vor einigen Jahren ebenfalls in der Tongrube Hammerschmiede entdeckt wurden.
Beide Menschenaffen lebten im selben Habitat und das ist schon wirklich außergewöhnlich, weil zum ersten Mal können wir das gleichzeitige Leben, die Sympatrie wird das wissenschaftlich genannt, für Menschenaffen belegen. Beide Arten waren so unterschiedlich in ihrer Lebensweise, in ihrer Ökologie, dass sie sich keine Konkurrenz machten.
Während Buronius, das lassen seine Zähne vermuten, überwiegend Blätter fraß und in Bäumen lebte, war Danuvius besser an das Leben auf dem Boden angepasst und Allesfresser. Angesichts der wenigen, teils bruchstückhaften Fossilien bleibt vieles davon Spekulation, das weiß auch Madeleine Böhme. Aus Fachkreisen gibt es außerdem den Hinweis, dass es etwas gewagt sei, auf Grundlage der wenigen Funde eine neue Gattung zu definieren. Vorstellbar ist es aber, dass vor mehr als 11 Millionen Jahren hierzulande zwei Menschenaffenarten nebeneinander existiert haben. Schließlich lebten damals im Miozän, eine Zeit vor etwa 23 Millionen bis gut 5 Millionen Jahren vor heute, viele Affenspezies in Europa. Madeleine Böhme zufolge ist Buronius die nunmehr 16. wissenschaftlich beschriebene Gattung europäischer Menschenaffen aus dieser Zeit.
Wir verstehen Schritt für Schritt immer besser die Bedeutung der europäischen Ökosysteme für die Evolution der Menschenaffen. Und die weiteren Schritte könnten zum Beispiel sein, dass wir uns überlegen, welche Faktoren waren tatsächlich entscheidend für diese hohe Diversität. Nicht nur der Menschenaffen, denn wir haben in der Hammerschmiede die Überreste von 150 Wirbeltierarten entdeckt und in manchen Gruppen eine Diversität, wie sie weltweit heute nicht mehr beobachtet werden kann. Und das muss Gründe haben, aber wir kennen sie noch nicht.
Vielleicht können neue Funde dann auch die Frage besser beantworten, wie sich blätterfressende Primaten damals ernährt haben in einer Gegend, die damals wie heute von Wintermonaten mit kahlen Bäumen geprägt ist.
Ein Forschungsteam hat eine bislang unbekannte Menschenaffenart beschrieben, die vor 11 Millionen Jahren gelebt hat. Ein Beitrag von Michael Stang, den wir später in den Meldungen noch einmal hören werden. Das Meer ist die letzte verbliebene Wildnis, so scheint es zumindest manchmal. Ein Ort, wo der Mensch noch nicht jeden Quadratmeter abgesteckt und umgestaltet hat, wo nicht alles durch Paragraphen geregelt wird. Doch der Schein trügt. Denn längst hat auch auf dem Meer ein Kampf um Flächen eingesetzt, auf Nord- und Ostsee. Wer was wo machen darf, darum wird heftig gerungen, auch in dieser Woche, in der der beschleunigte Ausbau der Offshore-Energie in der parlamentarischen Debatte ist. Die Befürchtung, Opfer dieser Interessenkonflikte könnte vor allem der Meeresschutz sein. Thomas Schröder nimmt uns mit an den Strand.
Man kennt es aus dem Urlaub. Barfuß im Sand, Blick aufs Meer und es ist da. Dieses Gefühl von Ruhe, von unendlicher Weite, von Freiheit. Eine schöne Vorstellung sei das, sagt Sabine Horn von der Wattenmeerstation des Alfred-Wegener-Instituts auf Sylt.
Aber so ist das leider gar nicht mehr. Eigentlich ist fast jeder Quadratkilometer des Meeres in irgendeiner Art und Weise verplant.
Zuständig für die Planung und das Abstimmen von Interessen und Nutzen ist Nico Nolte. Der Jurist vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie macht schon über ein Jahrzehnt die Raumordnungspläne für die deutsche Nord- und Ostsee. Der letzte stammt aus dem Jahr 2021 und sieht aus wie ein abstraktes Gemälde. Sehr bunt, mit vielen sich überlappenden Kästen und Linien. Freie Flächen finden sich hier nicht mehr. Denn die Nutzung der Meere wird immer intensiver. Die Schifffahrt nimmt zu, der Bau von Pipelines und Röhren auch, Sand und Kies werden abgebaut, das Militär braucht seine Übungsgebiete auch dringender denn je und dann ist da natürlich noch die Offshore-Energieerzeugung, deren Leistung in den nächsten 20 Jahren verachtfacht werden soll.
Wir sehen natürlich mit den 70 Gigawatt bis zum Jahr 2045 einen enormen Flächenbedarf. Wir haben im Entwurf des Flächenentwicklungsplans die Flächen identifiziert, die man für diese 70 Gigawatt benötigen dürfte. Wir wissen aber auch, dass natürlich auch noch andere Nutzungen in Zukunft auf uns zukommen könnten, beispielsweise die Verpressung von Kohlendioxid in den Festlandsockel oder in welchem Umfang Wasserstoff in Nordsee und Ostsee produziert werden soll. Also das sind alles zukünftige Fragen, die uns intensiv beschäftigen werden.
Ob Windenergie, CCS oder Wasserstoffproduktion, die Meere könnten im Kampf gegen den Klimawandel einen wichtigen Beitrag leisten. Sabine Horn fürchtet jedoch, dass dabei die Meeresumwelt und die Biodiversität zu kurz kommen könnten.
Insgesamt sind die Belastungen in unseren Meeren einfach zu hoch und sie nehmen nicht ab, sie nehmen eher tendenziell zu. Der Klimawandel kommt dann auch noch mit dazu. Also das Gesamtpaket an Belastungen für unsere Küstenmeere ist einfach zu hoch.
Eine Idee sei, so die Biologin, die riesigen Offshore-Windparks auch für andere Dinge zu nutzen. Für die Zucht von Muscheln, Algen oder Hummern etwa. Auch die europäische Auster könnte man hier wieder ansiedeln oder die Parks mit Solaranlagen kombinieren. Aber selbst wenn solche Mehrfachnutzungen gelängen, bliebe der Druck auf die Meere weiter hoch. Sogar in den Schutzgebieten, warnt Thorsten Werner vom Naturschutzbund NABU.
Wir haben halt alle möglichen Ausnahmen und diese Ausnahmen sind so umfassend, dass innerhalb der Schutzgebiete das Gleiche möglich ist, fast wie außerhalb der Schutzgebiete. Und dementsprechend passiert auch in den Schutzgebieten, wird gefischt, wird Sand und Kies abgebaut. All diese Nutzung, über die wir schon gesprochen haben. Und dadurch geht es Nord- und Ostsee bis jetzt seit Jahren schlecht und immer schlechter.
Eigentlich hat sich Deutschland in der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie der EU dazu verpflichtet, den Zustand der Meere zu verbessern. Tatsächlich aber verfehle man die Grenzwerte jedes Mal, sagt Sabine Horn. Nico Nolte kennt dieses Problem und die Kritik an den ungeschützten Schutzgebieten gut. Die Sache sei aber kompliziert, so der Jurist.
Sie können nicht einfach sagen, in diesem Bereich des Meeresnaturschutzgebietes wird die bodenberührende Fischerei komplett verboten. Das müssen Sie mit der Europäischen Kommission abstimmen. Sie können auch nicht sagen, Schifffahrt ist hier verboten. Dann müssten Sie über die Internationale Seeschifffahrtsorganisation in London gehen, das mit denen abstimmen.
Rein rechtlich sind Meere ein kompliziertes Gebilde, wo es für unterschiedliche Nutzungen und Zonen auch sehr unterschiedliche Zuständigkeiten gibt. Frei, wild und unendlich, so erscheinen die Meere wahrscheinlich nur noch dem Sommerurlauber am Strand.
Schiffsverkehr, Offshore-Parks, CCS, Thomas Schröder über Interessenkonflikte auf Nord- und Ostsee, die sich immer weiter zuspitzen. Kinder spielen gerne zusammen, aber gemeinsames Spielen ist keinesfalls eine menschliche Erfindung. Auch viele andere Säugetiere oder Vögel tun es. Über die evolutionäre Bedeutung dieses Verhaltens wird schon lange diskutiert. Wie beeinflusst das Spielen in jungen Jahren das spätere Leben? Kann es gar die Fitness und den Fortpflanzungserfolg nach dem Heranwachsen fördern? Genau dieser Frage ist jetzt ein Team im Rahmen eines Forschungsprojekts mit Delfinen nachgegangen, in der Shark Bay an der Westküste Australiens. Warum gerade Delfine? Das habe ich vor der Sendung einen der Autoren der Studie im Fachmagazin PNAS gefragt. Michael Krützen, Professor für evolutionäre Anthropologie an der Universität Zürich.
Wir sind so in der sehr glücklichen Lage, dass wir im Grunde Langzeitdaten bei diesen Delfinen haben. Und Delfine sind uns Menschen und auch Menschenaffen sehr, sehr ähnlich. Die haben sehr große Gehirne, die haben sehr komplexes Sozialverhalten. Und so die Zeit zwischen Entwöhnung und Erwachsensein beträgt bei den Delfinen ungefähr, ja, gut 7 bis 8 Jahre. Und dadurch, dass wir halt in Shark Bay in Australien diese Langzeitdaten haben, konnten wir jetzt uns zum ersten Mal wirklich die Frage auch stellen, wie wird diese Zeit genutzt? Und je nachdem, wie diese Zeit genutzt wird oder dieses Spielverhalten dann, was sich dann dementsprechend in der Zeit manifestiert, kann das wirklich eine Auswirkung auf den Reproduktionserfolg von Delfinen haben? Und man kann solche Studien wirklich nur durchführen, wenn man dementsprechend Langzeitdaten hat. Wir haben Daten von über 40 Jahren und konnten somit zum ersten Mal wirklich diese Frage im Detail beantworten.
Das heißt, Sie haben jetzt in den Langzeitdaten geschaut, wie haben die Tiere gespielt und was ist nachher aus ihnen geworden? Wie viele Nachkommen haben sie gehabt etc.? Was waren die Hauptergebnisse dieser Analyse?
Genau, also im Grunde während der frühen Jugendzeit, da verbringen die männlichen Tiere sehr, sehr viel Zeit miteinander und dann intensivieren sie auch ihre Sozialbeziehungen. Und im Grunde am Ende der Zeit, also am Ende der juvenilen Zeit, dann werden diese Freundschaften geknüpft. Und diese Freundschaften sind extrem wichtig, damit die Männchen Fortpflanzungserfolg haben. 3 Männchen arbeiten sehr eng zusammen, die trennen Weibchen von der Gruppe ab, ein paarungsbereites Weibchen trennen die von der Gruppe ab. Und die verpaaren sich alle mit dem Weibchen. Jetzt kann ein Weibchen immer nur einen Nachkommen haben. Aber dadurch, dass die Allianzen so stabil sind, also im Grunde haben die ihre Freunde, ihre Allianzfreunde für ihr ganzes Leben, läuft es darauf hinaus, dass auf lange Sicht jeder einmal eine Vaterschaft bekommen kann. Das heißt, diese Kooperation, diese Zusammenarbeit, die muss im Grunde sich spielerisch bei den Männchen erarbeitet werden.
Können Sie das mal in Zahlen fassen? Also Männchen, die besonders viel oder auch besonders eng mit anderen Artgenossen, mit anderen Männchen zusammen gespielt haben, wie viel mehr Nachkommen hatten die dann im Schnitt als erwachsene Tiere?
Das kann man so auf einzelne Tiere gar nicht herunterbrechen. Aber die Korrelation, die wir fanden, die war sehr stark und sehr signifikant. Also das heißt im Grunde wirklich, je mehr Spielzeit ein Tier verbrachte, desto höher war dann der Lebenszeit-Fortpflanzungserfolg dieses Männchens.
Inwieweit lassen sich denn diese Ergebnisse von den Delfinen zu Spielverhalten und Fortpflanzungserfolg auch auf andere Arten übertragen?
Also einmal ist natürlich das Paarungsverhalten der Delfine sehr speziell. Das ist also schon anders, als das zum Beispiel bei Schimpansen der Fall ist, weil die Männchen ja müssen miteinander kooperieren, ganz eng kooperieren, um überhaupt Fortpflanzungserfolg zu haben. Das ist bei Schimpansen eher nicht der Fall, weil hier geht es dann wirklich um das einzelne Männchen, die Weibchen monopolisieren. Aber es ist schon im Grunde sehr ähnlich, weil natürlich das Spielverhalten so auf das adulte Leben vorbereitet. Bei den Delfinen ist es eher so, dass es darum geht zu kooperieren. Bei Schimpansen sehen wir halt auch im Spielverhalten, dass es eher halt Richtung Konflikt geht. Und das macht ja auch Sinn, wenn man sieht, ja, wie männliche Schimpansen Vaterschaften erreichen. Vom evolutionsbiologischen Punkt her ist es natürlich sehr spannend auch. Also Spielverhalten, das zeigt unsere Studie eindeutig, ist nicht zweckfrei. Es bereitet wirklich die Tiere vor. Und das Schöne ist also, je mehr die Tiere spielen, wenn sie juvenile Tiere sind, desto mehr Fortpflanzungserfolg haben sie als adulte Tiere. Und das ist natürlich für Evolutionsbiologen unheimlich faszinierend.
Wer viel spielt, hat später im Leben viele Nachkommen. Das gilt zumindest für männliche Delfine. Darüber habe ich mit dem Biologen Michael Krützen gesprochen. Es könnte Exemplare geben, die zur Zeit der Französischen Revolution geboren wurden oder während des Dreißigjährigen Krieges und die heute immer noch ihre Bahnen durch arktische Gewässer ziehen. Grönlandhaie können bis zu 400 Jahre alt werden. Eine Maus dagegen segnet oft schon nach ein paar Monaten das Zeitliche. Warum leben unterschiedliche Arten so unterschiedlich lang? Darüber rätseln Fachleute schon lange. Und jetzt haben Altersforscher eine Methode entwickelt, mit der man die maximale Lebenserwartung von Säugetierarten am Erbgut ablesen kann. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
Steve Horvath hat seine Forscherkarriere der Epigenetik gewidmet und damit der Frage, welche Faktoren bestimmen die Aktivität von Genen und damit, wie sich Zellen entwickeln und altern. Bekannt ist, dass beim An- und Abschalten von Genen Methylierungen eine entscheidende Rolle spielen. Spezifische chemische Veränderungen am Erbgut. Für die aktuelle Studie hat den aus Deutschland stammenden Forscher von den Altos Labs im britischen Cambridge jetzt eine ganz besondere Frage interessiert.
Ich wollte herausfinden, warum Säugetiere drastisch verschiedene Lebensspannen haben. Zum Beispiel die Zwergspitzmaus lebt weniger als 2 Jahre und dann der Grönlandwal lebt über 211 Jahre. Der Mensch lebt sehr lange, 122 Jahre, ein Gorilla nur 60 Jahre. Und die Frage ist, was erklärt diese gewaltigen Unterschiede in der Lebensspanne?
Um diese Frage zu beantworten, haben die Forschenden Gewebeproben von fast 350 Säugetierarten analysiert und im Erbgut der Zellen nach epigenetischen Signaturen gesucht.
Und ich wollte sehen, kann die Methylierung und die Epigenetik erklären, warum Langlebigkeit existiert? Und unsere Studie hat jetzt gezeigt, da ist ein sehr großes Signal. Also wir haben eine Prädiktionsmethode entwickelt, um vorherzusagen, wie lang eine Säugetierart lebt.
Bei langlebigen Arten wie dem Menschen oder dem Grönlandhai zeigt die DNA an bestimmten Stellen besonders viele Methylierungen. Bei kurzlebigen Arten fehlen diese epigenetischen Hotspots. Steve Horvath vermutet, dass die Zeit, die ein Embryo im Mutterleib verbringt, darüber entscheidet, wie viele Methylierungen eine Spezies an diesen Stellen anhäuft.
Und die Frage ist halt, was ist der Vorteil, wenn sich ein Embryo oder ein Baby sehr langsam entwickelt? Und der Vorteil ist, man kann sozusagen die Zellen gut bauen. Ja? Wohingegen eine Maus muss die Zellen sehr schnell entwickeln, und Fehler finden statt.
Die Methylierungsmuster deuten also offenbar darauf hin, wie fehlerfrei die Zellen gebaut werden und damit auch, wie langlebig der daraus zusammengesetzte Organismus ist. Bei 17 Arten beobachteten die Forschenden, dass weibliche Tiere eine höhere maximale Lebenserwartung hatten als männliche, so auch beim Menschen. Doch lässt sich die maximale Lebenszeit auch gezielt verlängern, zum Beispiel durch den Lebensstil?
Ich bin natürlich ein Altersforscher. Ich bin sehr daran interessiert, Interventionen zu finden, die unsere Lebensspanne beeinflussen. Und da gab es wirklich nur Enttäuschung nach Enttäuschung, weil alle Interventionen, die ein Altersforscher so kennt, für den Menschen haben keinen Einfluss auf diese maximale Lebensspanne. Zum Beispiel, wir wissen, dass eine gesunde Lebensweise natürlich die Durchschnittslebenserwartung beeinflusst. Aber unsere Studie zeigt, dass diese Lebensweise nicht die maximale Zeitspanne unserer Spezies beeinflusst.
Denn diese werde eben schon im Embryo festgelegt, sagt Steve Horvath. Exakt sei die Vorhersage aber auch nicht, eher vergleichbar mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum, das manchmal erreicht und oftmals sogar überschritten werde. Wie zum Beispiel von der Französin Jeanne Calment, die ein Alter von 122 Jahren erreichte.
Wir haben natürlich sehr darauf geschaut, was ist die maximale Lebensspanne des Menschen. Und wir fanden 98 Jahre, was natürlich falsch ist. Und das zeigt natürlich, dass unsere Prädiktionsmethode nicht sehr genau ist. Aber es zeigt auch, dass auf irgendeiner Weise unsere Spezies tatsächlich unser Maximum schon erreicht hat. Weil es nicht der Fall ist, dass wir gesagt haben, die maximale Lebenszeit des Menschen ist 500 Jahre.
Auch mit der gesündesten Ernährung dürften wir also nicht zu alt werden wie ein Grönlandhai. Christine Westerhaus über die maximale Lebenszeit unterschiedlicher Arten und wie sie sich am Erbgut ablesen lässt. Und hier geht's weiter mit Michael Stang und den Wissenschaftsmeldungen von heute.
Seegras vermehrt sich vorrangig vegetativ und zwar über unterirdische Ausläufer. Einen dieser Ausläufer, also ein Seegras-Klon aus der Ostsee, ist die älteste bislang bekannte Meerespflanze. Einer Studie im Fachblatt Nature Ecology and Evolution zufolge ist er über 1400 Jahre alt und hat sein hohes Alter trotz einer rauen und wechselhaften Umwelt erreicht. Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung hatte das Alter mithilfe einer neuartigen genetischen Uhr bestimmt. Vor allem in Nordeuropa stieß das Team mehrfach auf Klone des weit verbreiteten Seegrases Zostera marina mit einem Alter von mehreren hundert Jahren.
Am Mars-Äquator gibt es Wassereis.
Auf den Gipfeln großer Mars-Vulkane wie Olympus Mons hat ein internationales Astronomieteam Raureif entdeckt. Dieser erste Nachweis von Wassereis am Mars-Äquator gelang mithilfe von Aufnahmen und Spektrometerdaten des ExoMars Trace Gas Orbiter und des Mars Express, zwei Orbitersonden der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Diese nun entdeckte Eisschicht lagert sich im Marswinter jeden Morgen aufs Neue in den schattigen Gipfelkratern und Schluchten ab, heißt es im Fachblatt Nature Geoscience. Zwar ist dieser Raureif sehr dünn, jedoch bedeckt er eine riesige Fläche. Der Studie zufolge könnten sich dort an jedem Wintertag rund 150.000 Tonnen Wasser als Eis niederschlagen.
Maßnahmen gegen Fake News erhöhen auch die Skepsis gegenüber zuverlässigen Quellen.
Über diesen ungewollten Nebeneffekt berichten Forschende der Universität Zürich im Fachblatt Nature Human Behavior. Demnach führen Maßnahmen zur Bekämpfung von Falschinformationen, wie etwa Faktenchecks, zu einem Misstrauen gegenüber solchen Falschinformationen, jedoch auch generell gegenüber seriösen Nachrichten, also zuverlässigeren Quellen. Die Forschenden hatten eine Online-Umfrage mit über 6000 Menschen in Polen, Hongkong und den USA durchgeführt. Dabei untersuchten sie unter anderem Faktenchecks, Programme zur Förderung von Medienkompetenz und eine verstärkte Berichterstattung über Fake News. Keine der untersuchten Maßnahmen verbesserte wesentlich die Fähigkeit, Fakten von Fiktion zu unterscheiden.
Forscher beobachten einen neuen thermoelektrischen Effekt.
Thermoelektrische Effekte wurden bereits an festen Grenzflächen zwischen elektrisch leitenden Materialien sowie zwischen Feststoffen und Flüssigkeiten beobachtet. Nun berichtet ein Team der Sorbonne-Universität im Fachblatt PNAS, dass es einen bislang unbekannten thermoelektrischen Effekt entdeckt hat bei zwei flüssigen Materialien. Dieser wandelt thermische Energie in elektrischen Strom um, und zwar an der Grenzfläche zwischen flüssigem Quecksilber und Gallium.
Elefanten rufen sich offenbar beim Namen.
Afrikanische Elefanten sind für ihre engen sozialen Bindungen innerhalb ihrer jeweiligen Gruppen bekannt. Nun hat ein Forschungsteam in Kenia beobachtet, dass die Dickhäuter offenbar gegenseitig mit namensähnlichen Rufen kommunizieren. Die Elefanten nutzen dabei einen Laut mit individuellem Klang, ähnlich wie die von Menschen verwendeten Personennamen, heißt es im Fachblatt Nature, Ecology and Evolution. Bei der Studie spielten die Forschenden den Elefanten einige der zuvor gemachten Tonaufnahmen vor und beobachteten die Reaktion der Tiere. Dabei sahen sie, dass sich die Elefanten dem Lautsprecher näherten, wenn daraus der eigene Name ertönte, sie also gerufen wurden.
Sternzeit, 11. Juni. Die Ariane 5 und ihr Debakel beim Erstflug. Am 4. Juni 1996 hob erstmals eine Ariane 5-Rakete ab. Der Flug dauerte allerdings nur gut 30 Sekunden. Die Rakete kam vom Kurs ab, zerbrach und explodierte. Glühende Trümmer und Treibstoff regneten am Weltraumbahnhof Kourou vom Himmel. Menschen, die den Start aus der Nähe beobachtet hatten, wurden mit Atemschutzmasken in Sicherheit gebracht. Europas Weltraumorganisation ESA und die Industrie hatten einen fatalen Fehler gemacht. Teile des Computerprogramms zur Steuerung der Rakete waren praktisch unverändert von der sehr erfolgreichen Vorgängerin übernommen worden. Dies führte, vereinfacht gesagt, dazu, dass der Bordcomputer beim Aufstieg der Rakete Probleme in der Fluglage beheben wollte, die gar nicht existierten. Erst dadurch kam die Ariane 5 in eine Situation, die sich nicht mehr kontrollieren ließ. Manche Fachleute, die damals dabei waren, erinnern sich, dass Teile der ESA-Führung massiven Druck auf das Team am Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana ausgeübt hatten. De facto sei der Start angeordnet worden. Jetzt warten Weltraumfans mit größter Spannung auf das nächste Ariane-Kapitel. Die Fachleute sind vor dem Erstflug der Ariane 6 hin und her gerissen. Einerseits will man Rakete und Startanlage ausgiebig testen und sicherstellen, dass alle Komponenten funktionieren, andererseits aber natürlich irgendwann auch den Start wagen. Wenn die Ariane 6 bald wirklich in den Himmel über Kourou steigt, werden viele die Daumen drücken, dass es kein Déjà-vu von Ariane 5 gibt.
Und mit dem Rückblick auf den ersten Flug der Ariane 5 geht diese Ausgabe von Forschung aktuell zu Ende. Über den Erstflug der Ariane 6 werden wir dann hier natürlich auch berichten. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.